Herr Jesus, ich danke dir für unseren Bruder. Ich danke dir, Herr, auch dass du, Herr, sein Herz neu gemacht hast und dass du es bist, der in seinem Leben sich ausbreiten durfte und konnte, Herr. Ich preise dich darüber von Herzen und ich segne meinen Bruder, Herr, dass er zur Verkündigung deines Wortes auch Freiheit hat, deines Heiligen Geistes. Dir allein sei Ruhm und Ehre, Herr. Amen.
Amen. Aha, da. Okay. Ihr seid wirklich eine Glaubensgemeinde. Wisst ihr das? Die allermeisten Gemeinden, die ich kenne, die im Zusammenhang mit dem Opfer beten, die beten, wenn das Opfer eingesammelt ist. Ihr betet mit dem leeren Körbchen oder einem leeren Beutel. Ihr betet schon vorher und dankt. Super. So, ihr Lieben, jetzt kommt was ganz Besonderes. Auf den speziellen Wunsch der Gemeindeleitung will ich heute Abend sprechen über den Zusammenhang zwischen der Furcht des Herrn und geistlicher Unterscheidung. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich bin begeistert, dass es solche Vorschläge gibt. Muss man sich ja selber gar nicht mehr ausdenken. Klasse. Ich denke, mehr oder weniger haben wir das schon mitbekommen. Wir leben in Zeiten der Verwirrung, in Zeiten des geistlichen Durcheinanders. Und geistliche Unterscheidung ist solche Mangelware geworden. Und wenn ich von geistlicher Unterscheidung spreche, dann meine ich nicht eine der Gaben des Geistes, diese Gabe der Geisterunterscheidung. Das ist etwas, was Gott in speziellen Situationen, speziellen Menschen gibt, aber das, wovon ich hier spreche, die Fähigkeit, Dinge im Geist zu beurteilen, ist etwas, was jeder Christ entwickeln sollte und entwickeln muss. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und wir müssen verstehen, was das ist, verstehen, wie wir da hineinkommen, wofür wir das brauchen und vor allen Dingen, was ist der Zusammenhang zu eben diesem Thema, um das hier das ganze Seminar geht, eben die Furcht des Herrn. Wenn du das Thema Endzeit studierst, das, was Jesus darüber gesagt hat, was die Apostel gelehrt haben, dann sticht dort neben den vielen anderen unschönen und dramatischen Ereignissen ein Punkt besonders hervor. Allein in Matthäus 24, dieser Endzeitrede von Jesus, geht es viermal um dieses Thema religiöse Verführung. Viermal. Und dieses Thema ist deswegen besonders wichtig, weil die Gefahr besteht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren, sogar schweren Schaden nehmen können in unserem geistlichen Leben und sogar bis dahin, dass Menschen wirklich, die einmal gläubig waren, wirklich abfallen vom Herrn, weil sie anfangen, Lügen über Gott zu glauben. Das ist keine Kleinigkeit, das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Und zum Beispiel diese Warnung hier von Paulus, 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist sagt deutlich, dass in späteren Zeiten, das ist, was wir Endzeit nennen, die Zeit, bevor Jesus wiederkommt, etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden. So, da ist so eine Verwirrung im Volke Gottes, sagt Paulus, oder die wird kommen, dass es sogar Lehren von Dämonen gibt. Bitte, das ist etwas anderes als Lehren über Dämonen. Wir brauchen biblische Lehre über was ist der Teufel und was tut er und was sind Dämonen und wie setzen wir uns zur Wehr oder wie werden wir frei und so weiter. Aber das sind Lehren, die sind inspiriert, erfunden von Dämonen. Wie kann das sein? Das geht doch gar nicht. Wir haben doch die Bibel. Wie kann denn das sein, dass da von der Kanzel dann Lehren verkündet werden oder in Seminaren oder in Büchern oder so verbreitet werden, die von Dämonen kommen? Eben, das kann deswegen sein, weil eine große Verwirrung da ist, eine große Finsternis, eine große Unkenntnis über die grundlegenden geistlichen Dinge und ein solcher Lebensstil gelebt wird, der es dem Heiligen Geist nicht möglich macht, Menschen einfach wirklich die Klarheit zu geben und sie zu warnen. Lass uns einmal gehen zu 1. Timotheus Kapitel 6, bitte. Und in den Schriften von Paulus kommt einige Male dieser Begriff vor, gesunde Lehre. Gesunde Lehre. Und auch in dieser Passage geht es darum, und dort heißt es, Vers 3, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit oder Gottesfurcht ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind. Und meinen sie, Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Hier gibt Paulus eine Definition, woran erkennt man gesunde Lehre? Gesunde Lehre führt zur Gottesfurcht. Jede Lehre, die das nicht verstärkt, die nicht dazu beiträgt oder sogar ins Gegenteil sich verkehrt und Menschen abwendet von Gottesfurcht, ist keine gesunde Lehre, sondern eine kranke Lehre. Wenn es gesunde Lehre gibt, gibt es kranke Lehre auch. Sonst bräuchte man diesen Begriff nicht. Und gesunde Lehre bringt gesunde, stabile, belastbare, klare Gläubige mit einem klaren Kurs, mit einer klaren Orientierung hervor. Und kranke Lehre bringt Gläubige hervor, die nicht stabil sind, die keinen Plan haben, die nicht wissen, was hinten und vorne ist und die keinerlei Verständnis haben, worum es wirklich geht. Und das ist eine große Gefahr. Und wenn du die grundlegenden Lehren des Neuen Testamentes, überhaupt der Bibel, über Gott und über das Evangelium und über wer ist Jesus und wozu ist er gekommen und wie wirkt er und was tut der Heilige Geist im Leben des Gläubigen, wenn du diese grundlegenden Dinge kennst und darin lebst, dann wirst du sehen, dass es sehr, sehr viele Abirrungen in unserer Zeit gibt, die manchmal extrem populär sind, Bestseller. Hochwillkommen, applaudiert und die Leute sind begeistert und rennen dem hinterher und haben keine Ahnung, was sie da eigentlich inhalieren. Sie haben kein Verständnis, was sie sich da antun. Das ist manchmal wie kleine Kinder, die nicht wissen, was gesund ist. Und sie wollen immer nur Haribo den ganzen Tag essen. Aber wir brauchen was Handfestes. Wir brauchen wirklich gesunde Nahrung, die uns gut tut und die uns stabil macht. Und genauso im Geist. Und gesunde Lehre ist, was wir brauchen, um unseren Geist gesund zu halten und stark zu halten. Ja. Die Frage ist, ja, warum passiert das überhaupt, dass Gläubige verführt werden? Ist der Teufel so raffiniert, dass sie sich dem einfach nicht zur Wehr setzen können? Er nimmt sich einfach vor, diese, die werde ich jetzt hier mir vornehmen, die werde ich verführen. Und er ist so raffiniert, dass kein Mensch das durchschauen kann und schwupp sind sie Opfer. Ist es so? Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Man muss sich für Verführung, entschuldigen auch so, qualifizieren. Du wirst nicht einfach so verführt, weil du ein Kind Gottes bist, sondern man muss sich qualifizieren. Und wie qualifiziert man sich für Verführung? Paulus ist sehr, sehr klar, und zwar in Thessalonicher, aber wir gehen jetzt nicht zu dieser Schriftstelle, aber er sagt dort, weil sie, die Gläubigen, die Menschen, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Das ist der Grund, der sie schutzlos macht. Und sie haben keine Autorität, das zu tun, was wir vorhin am Eingang des Gottesdienstes gehört haben, dem Teufel zu widerstehen, weil sie gar nicht sehen, das ist der Teufel. Sie glauben, das ist Gott. Sie glauben, das ist gut. Das ist etwas, was ihnen gut tut. Wir leben in einer Zeit der Verwirrung, wo manchmal Menschen nicht das Werk des Heiligen Geistes vom Werk des Teufels unterscheiden können. Wir haben maßgebliche, anerkannte, führende Leiter im deutschsprachigen Raum, die uns erzählen wollen, dass die Ökumene und diese falsche Einheitsbewegung, dass es ein Werk des Heiligen Geistes ist. So, wir leben in ernsten Zeiten, wo wir von blinden Blindenführern geleitet werden sollen. Und hoffentlich bist du sehend genug, dass du nicht mitmachst und nicht hinterherläufst. Und deine Sicht aus dem Wort Gottes holst und aus dem Heiligen Geist und nicht aus dem, was irgendwelche bekannten und berühmten und anerkannten Menschen irgendwie von sich geben. Alles, was gesagt wird, muss geprüft werden. Und es muss geprüft werden am Wort. und nicht an Gefühlen. Oh, das hat sich so gesalbt angehört. Oder das hat sich so schön angefühlt. Das muss von Gott sein. Hallo, vergiss die Idee. Alles, was vom Teufel kommt, ist hässlich und ist auf den ersten Blick abstoßend. Und es ist einfach irgendwie grotesk und bizarr und komisch. Nein, der Teufel hat eine sehr sympathische Seite. Und er kann sich verstellen als Engel des Lichts und kann Leute einlullen. Aber das Evangelium bewirkt, dass blinde Augen aufgetan werden und wir sollen sehend werden. So, alleine diese Sache, Hingabe an die Wahrheit, ist ein wesentliches Element der Furcht des Herrn. Es gibt keine Furcht des Herrn, ohne dass Wahrheit die oberste Instanz in unserem Leben ist, in unserem Denken ist, in unserem Weltbild ist, in unserer Art und Weise, wie wir die Dinge begreifen. Deswegen ist unsere Haltung oder unsere Beziehung zur Wahrheit so, so, so wichtig. Zweiter Timotheus, Kapitel 3. Auch eine Warnung in dieser Hinsicht, in Bezug auf die Endzeit. Paulus sagt dort, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Und interessanterweise benutzt er dieses Wort schwere, was eigentlich immer zur Beschreibung von schwierigen Menschen benutzt wird. So was will er uns sagen. Die Zeiten werden schwer durch schwierige Menschen. Was für schwierige Menschen meint er? Er meint Gläubige, die nicht klar sind, die nicht in der Wahrheit sind, die nicht der Wahrheit gehorchen wollen, die ihren eigenen Glauben sich zusammenbasteln. Und er beschreibt dort alle möglichen Symptome und Auswirkungen in ihrem Lebensstil. Und dann wird es immer deutlicher, was mit diesen Leuten los ist. In Vers 5 sagt er, sie haben eine Form der Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Und dann kommt etwas, das so eine Art Humanismustest ist. Wollen wir das wirklich tun? Wollen wir glauben, dass das wirklich die Liebe Gottes ist? Von diesen wende dich weg. Was ist, was das Wort Gottes sagt? Ja, aber die Armen, die müssen doch auch, denen muss doch auch geholfen werden. Dann bring ihnen die Botschaft, bete für sie und warte, was sie tun. Aber habe nicht Gemeinschaft mit ihnen, weil ihre Gemeinschaft wird dich runterziehen. Schlechte Gemeinschaft verdirbt gute Sitten, sagt das Wort Gottes. Und wenn du es vorziehst, enge Freundschaft und Beziehung und Gemeinschaft zu haben mit verwirrten Gläubigen, die Gott und Teufel nicht unterscheiden können, das wird dein Glaubensleben beeinträchtigen. Und nirgendwo im Wort Gottes haben wir eine Aufforderung, eine Beziehung, eine Freundschaft, ein auf Augenhöhe eine Beziehung mit diesen Menschen zu haben. Ja, wir wollen ihnen helfen, wir wollen für sie beten, wir rufen sie auf zur Hingabe an die Wahrheit, zu einem radikalen Glauben, den die Apostel gelehrt haben. Aber wir haben keine innige Freundschaft mit solchen Menschen. Ist das wirklich Liebe, wenn Paulus sagt, von diesen wende dich weg? Es ist die Liebe Gottes, die deutlich anders aussieht als das, was der Humanismus uns beibringen will mit seinem falschen Erbarmen, mit seiner falschen Liebe. Und dann heißt es hier am Schluss oder ein bisschen weiter unten dann, diese Leute, die werden immer lernen, aber sie können niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und demzufolge auch nie frei werden, nie rauskommen aus ihrer Verwirrung. Und diese ganze Analyse, was mit diesen Leuten los ist, gipfelt in der Aussage, dass sie der Wahrheit widerstehen. Und sie sind in ihrem Denken verdorben. Sie sind Gläubige. Aber sie haben nicht verstanden, Jesus ist die Wahrheit und Jesus, an Jesus zu glauben und Jesus folgen heißt, der Wahrheit sich unterzuordnen und der Wahrheit zu gehorchen. Sie widerstehen immer noch der Wahrheit. Sie haben immer noch diese Haltung, du, wie weit die Sache ich mache, das bestimme ich selber. Und was ich hier annehme und was ich nicht annehme, das ist mir egal, ob das in der Bibel steht. Wenn das für mich keinen Sinn macht, dann muss ich das nicht annehmen. Das ist eine Haltung der frommen Rebellion. Man ist immer noch in der Unabhängigkeit. Man bestimmt immer noch selber. Aber Gott ist Gott und wir sind nicht Gott. Und wenn Gott sagt, sein Wort ist die Wahrheit, dann ist sein Wort die Wahrheit, Punkt, fertig, aus. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Aber das Verharren im Widerstand gegen die Wahrheit bringt uns Verwirrung. Und wie viele Gespräche habe ich mit verwirrten Gläubigen, die so um die Ecke denken, so krumm und so. Es ist ein Phänomen, auf was Menschen alles kommen, wenn sie die Wahrheit verlassen oder sich nicht auf die Wahrheit gründen. Es ist erstaunlich, was sie mit der Bibel alles anstellen, auf welche Konstrukte sie kommen und was sie sich alles ausdenken können. Es ist erstaunlich. So, wir sehen hier, ihre Grundhaltung stimmt nicht und deswegen stimmt auch ihr ganzes Leben nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einmal schauen, wie sieht unsere Beziehung aus zur Wahrheit? Wie ist unsere Haltung? Hast du schon Wahrheit zu deinem Freund gemacht? Erlaubst du Wahrheit zu dir zu sprechen? Unterordnest du dich der Wahrheit? Oder bist du noch im Widerstand, im Kampf und hast da an der entscheidenden Stelle einfach immer noch nicht die alte Prägung, die der Teufel dir beigebracht hat, während du in der Welt unter seiner Herrschaft gelebt hast, diesen Widerstand gegen die Wahrheit. Hast du den schon aufgegeben? Das ist so, so wichtig. Und viele, viele Menschen habe ich getroffen, die haben noch niemals verstanden, an Jesus zu glauben heißt, ich bin bereit und entschieden, der Wahrheit zu gehorchen. Galater 3, Vers 1, Galater 5, Vers 8, da ist es ganz klar ausgedrückt, der Wahrheit zu gehorchen, um das geht es. Leider lässt an der Stelle Galater 3, Vers 1 meine geliebte Elberfelder mich wieder mal im Stich. Und lässt diesen wichtigen Part, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht mehr zu gehorchen. Dieser Teil ist weggelassen. Schlachter bringt es, das hat bestimmte Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Ja. Aber dann finden wir dieselbe Wahrheit glücklicherweise noch einmal in Galater 5, Vers 8. Und da ist dann auch die Elberfelder mit dabei. Christsein heißt, der Wahrheit zu gehorchen. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist Gottes Wort. Gottes Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, sagt Jesus. Und da sind wir auf der sicheren Seite. Hebräer Kapitel 5, bitte. Und hier sehen wir, dass das, diese Fähigkeit der geistlichen Unterscheidung, dass das etwas mit Reife zu tun hat, dass das ein Prozess ist und dass das nicht am Anfang da ist. Du sagst, okay, ja, wenn das ein Prozess ist und wenn ich Zeit brauche, da reinzuwachsen, was mache ich in der Zwischenzeit? Ganz einfach, folge deiner Leiterschaft. Sofern du eine Leiterschaft hast, die selber sich hingibt dem Worte Gottes und dem Worte Gottes unterordnet und sagt, das ist unser Maßstab. Wenn du eine Leiterschaft hast, die sagt, die Bibel, ja, schön und gut, aber wir haben auch unsere Tradition und wir haben auch unsere eigenen Offenbarungen, dann pack deinen Koffer und renne um dein Leben. Und finde eine Leiterschaft, die sagt, sola scriptura, nur das Wort Gottes ist der Maßstab für geistliche Fragen. Aber wenn du eine solche Leiterschaft hast, dann unterstell dich ihr und sag, ich will hier lernen. Und geh nicht aufs eigene Faust in YouTube unterwegs und guck, was es da alles für interessante Dinge gibt und zieh dir irgendwelche interessanten Lehren an Land, die du nicht imstande bist zu durchschauen und zu unterscheiden. Solange du nicht fähig bist zu unterscheiden, bleib schön in dem gesteckten Rahmen, den deine Leiterschaft dir gibt. Das ist ein Riesenproblem heutzutage. Drüben in Russland ist es noch viel schlimmer. Ein Riesendurcheinander, weil die Leute wahllos alles inhalieren, was irgendwie sich interessant anhört und spannend und aufregend und neu und vor allen Dingen etwas, was nicht in der Bibel zu finden ist. Das sind die beliebten Offenbarungen. Hallo! Biblische Lehre wird geprüft am geschriebenen Wort und nicht, wie viele Zeichen und Wunder dieser Mann tut. Und nicht, wie viele Follower er hat und wie viele Likes er hat und wie groß und berühmt sein Dienst ist. Das ist alles völlig uninteressant. Das Einzige, was interessant ist, ist das, was gelehrt wird, in Übereinstimmung mit der Schrift. Das ist die einzige Frage, die wichtig ist. Ja. Woher weiß ich das? Weil die Bibel mir das lehrt. Paulus war ein Berührer. Und das war keine Frage für die Leute, dass das ein vollmächtiger Gesalbter des Herrn ist. Und er hat dort gelehrt. Und dann gingen die Leute nach Hause und prüften, was er gesagt hat, an den Schriften. Sie forschten in den Schriften und prüften, ob er sich so verhielt. Und dann erstaunlicherweise ist nicht passiert, dass am nächsten Morgen Paulus nochmal kommt und sagt, Leute, ich habe hier was gehört. Ihr nehmt das einfach nicht so an, was ich sage. Ihr müsst nach Hause gehen und ihr wollt das prüfen an der Schrift. Habt ihr nicht verstanden? Ich bin der Apostel, ich bin der Gesalbte und ihr wagt meine Lehre zu prüfen. Wo gibt's denn sowas? Ihr seid wohl nicht in der Unterordnung. Ihr habt wohl einen kritischen Geist. Solche Sprüche muss man sich heute anhören. Wenn Leute sagen, schön und gut, fein gepredigt, aber jetzt wollen wir schauen, was die Bibel sagt. Dann hast du auf einmal einen kritischen Geist und du hast ein Problem. Nein, wenn jemand dir etwas erzählt, was in deiner Bibel nicht zu finden ist, dann hat er ein Problem. Und lass dir nichts einreden von Leuten, die sich eine Autorität anmaßen und die versuchen, dich in Unmündigkeit zu halten und dich einzuschüchtern. Lass dir nichts einreden, bleibe du beim Wort Gottes. Und hab das ganz klar. Es ist so eindeutig. Ich habe jetzt nicht die Zeit dazu. Ich würde gerne eine Stunde nehmen, nur über die Autorität und die Kompetenz der Bibel und dass wir nichts anderes brauchen als die Bibel, also sprich Sola Scriptura. Was für ein fantastisches, wichtiges Thema. Das war eine der Grundsäulen, eigentlich die Grundsäule der Reformation. Alles andere, die Kritik an den katholischen Praktiken und Ablass und Götzendienst, all diese Dinge, fußte auf der Idee, die Bibel ist der Maßstab. Und die Bibel verbietet diese Dinge, die Bibel redet nichts von diesen Dingen. Und deswegen lehnen wir als Reformatoren diese Dinge ab. Das war die Grundidee. Sola Scriptura war die Grundidee. Ja, da war auch Sola Gratia, nur die Gnade. Aber wo kommt das her? Nur die Gnade kommt aus dem Wort. So das grundlegende Fundament war Sola Scriptura. Und das bedeutet, die Bibel ist alleine der Maßstab zur Beurteilung von geistlichen Fragen. Keine Offenbarungen, keine anderen Quellen, nichts anderes. Und die Bibel ist in sich schlüssig und widerspruchsfrei und vollkommen ausreichend. Wir brauchen nichts anderes. Und weil Gott nicht verwirrt ist und weil die Aussage der Bibel vom Alten Testament bis hin zur Offenbarung in sich durchgehend und schlüssig ist, deswegen brauchen wir auch nicht irgendwelche anderen Quellen. Und Gott kann nicht etwas offenbaren, was der Bibel widerspricht. Das kann im Seelsorgegespräch sein, irgendwelche Leute erzählen dir, sie leben wie Mann und Frau miteinander, sind aber nicht verheiratet. Und du hebst die Augenbrauen hoch und bevor du sagen kannst, das ist aber Unzucht, versuchen sie gleich dir entgegenzukommen. Na, aber wir haben Frieden darüber. Gott hat uns das so gesagt. Ich sage, pass mal auf. Wenn du darüber Frieden hast, dann kommt das vom Teufel. Und dann sollst du mal sehen, was dann sich abspielt. Wie kannst du sowas sagen? Ich bin gläubig. Frieden vom Teufel. Frieden kommt von Gott. Wie kannst du das sagen? Ich sage, ich erkläre dir. Wenn Gott dir Frieden gibt für etwas, was in der Bibel als Sünde verboten ist, dann ist Gott verwirrt. Das ist die Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Weil Gott aber nicht verwirrt ist, sondern wir Menschen sind verwirrt, liegt das Problem nicht bei ihm, sondern es liegt bei dir. Oder ein bisschen auf einer theologischen Ebene. Ja? Johannes Hartel schreibt in seinem Buch Katholisch als Fremdsprache, wenn ein Protestant mit einem Katholiken redet und sagt, du, deine Marienverehrung, das ist aber nicht biblisch, das steht nicht in der Bibel. Dann sagt der Katholik, das muss auch nicht in der Bibel stehen, das hat der Heilige Geist später offenbart. Ja, hallo, ist der Heilige Geist auch verwirrt? Wird erst das Anrufen einer fremden Gottheit strikt verboten und mit den strengsten Strafen belegt und dann Jahrhunderte später ändert Gott seine Meinung und sagt, ja, aber doch, hier haben wir so eine interessante Göttin und die ist doch so lieb und die kann man auch anrufen. Hat der Heilige Geist seine Meinung geändert? Wenn Gott die Anrufung von Toten verbietet, dann gilt das für alle Zeit und dann kann nicht ein studierter Doktor der Theologie daherkommen und sagen, ja, das hat der Heilige Geist später offenbart. Damit ist eben offenbar, dass das nicht auf der Grundlage von Sola Scriptura ist. Damit ist offenbar, ja, die Bibel ist interessant und ist gut, aber Gott kann auch Dinge zeigen, die der Bibel widersprechen. Gar kein Problem. Gott ist größer als die Bibel. Hallo. Gott ist sicherlich größer als die Bibel. Es gibt viele, viele, viele Dinge, wahrscheinlich die allermeisten Dinge, die seine Weisheit ausmachen, die wir nicht kennen und die in diesem Buch nicht sind. Aber was wir für ein Leben hier brauchen im Gehorsam Gott gegenüber, das ist in diesem Buch und wir brauchen keinen Zusatz. Wir brauchen nicht irgendetwas anderes dazu, sondern das Wort Gottes reicht aus. Paulus sagt, dass die Schriften dich ausstatten. Wie sagt er? Doch, ich weiß es nicht auswendig. Komm. 2. Timotheus 3, in dieser wunderbaren Passage, dass alle Schrift eingegeben ist von Gott und sie ist Nütze. Das ist 3, ab Vers 15, dann 16. Und 17. Sie ist Nütze zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wenn die Bibel, die Schrift dazu da ist, dich zu jedem guten Werk auszurüsten, für was brauchst du dann die Tradition der katholischen Kirche? Du hast schon alles, was du brauchst. Du hast die Bibel, du hast den Heiligen Geist. Schluss aus, mehr brauchst du nicht. Und an so vielen wichtigen Stellen widerspricht die Tradition der katholischen Kirche, die sie als inspiriert und als göttlich ansehen, der Heiligen Schrift. Und sie geben offen zu, ihr Glaube kommt nicht aus der Schrift allein, sondern ihr Glaube kommt aus der Schrift und der Tradition. Wobei sie behaupten, die Tradition ist genauso inspiriert wie die Schriften. Aber wer beweist das? Womit ist das bewiesen? Wenn die Tradition der Schrift widerspricht, ist für mich der Beweis klar, dass diese Tradition nicht inspiriert ist. Eben weil mein ganzer Lehrdienst fußt auf dieser einen Wahrheit, Gott ist nicht verwirrt. Das ist so einfach. Wenn wir uns wirklich an die Wahrheit halten. Ja. So, wo waren wir? Ich wollte zu Hebräer Kapitel 5 gehen. Das war irgendwie ein kleiner Seitenpfad. Hebräer Kapitel 5. Vers 13. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Denn er ist ein Unmündiger, ein kleines Kind. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Hier siehst du, es ist nicht die Gabe der Geistunterscheidung, sondern es ist eine geistliche Fähigkeit, die im Laufe der Zeit erworben wird durch Reife. Und Reife ist nichts anderes als systematische, konsequente Gehorsamsschritte gegenüber der Wahrheit. Und dann entwickelt sich diese Fähigkeit zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Lass uns zu Epheser gehen, Kapitel 4. Und da haben wir auch diesen Gedanken, dass die Unmündigkeit eben eine große Gefahr darstellt und dass es die Unmündigen sind, die nicht unterscheiden können. Hier in dieser wunderbaren Passage ab Vers 11, wo Paulus die Dienstgaben schreibt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer, Hirten, wo er diese Gaben, die Gott gegeben hat, um den Leib aufzubauen, um die Gemeinde in die Reife zu bringen. Und dann sagt er in Vers 14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Hier siehst du, die Unmündigen sind in Gefahr, von allen möglichen seltsamen Lehren hin und her geworfen zu werden. Es ist ganz klar, dass das nicht Lehren sind, die von Gott sind. Weil Lehren, die von Gott sind, verwirren nicht und werfen dich hin und her. Die machen dich immer stabiler und immer fester und immer gewisser. So, wir müssen aus der Unmündigkeit raus. Wir hatten diese Passage in der letzten Einheit, wo Petrus sagt, wachst in der Gnade. Und lass uns lernen, mit dem Heiligen Geist das Wort Gottes zu lesen und auszuloten. Was sagt das Herz Gottes? Und wenn du das liest mit dem Heiligen Geist, dann ist da so eine Dringlichkeit drin. Und sagt, wachst, Leute, wachst endlich auf, werdet stark, werdet stabil, werdet klar, werdet eindeutig. Wachst, bitte, das ist jetzt, was dran ist. Das ist auf dem Herzen Gottes, dass die Gemeinde aus dem Säuglingsstadium, aus der Unmündigkeit, aus der geistlichen Verwirrung und Blindheit herauskommt. Weil da kommt ein Tsunami von Dreck und von pseudochristlichen Dingen auf uns zu. Und wer heute nicht die Zeit nutzt, sich zu gründen im Worte Gottes, der wird morgen keine Chance haben und wird von diesem Tsunami weggespült werden. Und sein Leben wird drunter und drüber gehen. Verwirrung kommt. Woher weiß ich das? Weil das prophezeit ist. Finsternis über den Nationen. Aber über dir, über der Gemeinde geht das Licht auf. Die Herrlichkeit strahlt. Aber wir müssen Licht werden, um teilzuhaben von diesem Licht. Ja, wir dürfen nicht in der Finsternis bleiben. Paulus sagt, wir sind Kinder des Lichts. Jetzt sollen wir wandeln als Kinder des Lichts. Nur weil du geboren bist als Kind des Lichts, ist das nicht automatisch die Garantie, dass du auch als ein Kind des Lichts wandelst. Du musst also lernen, im Licht Gottes zu wandeln. Okay, so hier sehen wir, Unmündigkeit ist eine große Gefahr. Und wir können Dinge dann nicht unterscheiden. Und die hören sich alle schön an. Und wir müssen realistisch sein wie Paulus. Nicht alles, was auf dem christlichen Markt angeboten wird, nicht alles, wo Christus draufsteht, da ist auch Christus drin. Das ist nicht so. Und wir dürfen nicht naiv sein. Ja, die meinen es ja alle gut. Und die sind ja so berühmt und die sind so bekannt und das klingt alles so wunderbar. Unser einziges Kriterium ist, was sagt das Wort? Und ich sehe zwei herausragende, neben vielen anderen Dingen, zwei herausragende Dinge, die im Moment die Gläubigen verwirren wollen. Und das eine ist, dass es eine extreme und unbiblische, überdehnte, falsche Betonung von Gnade gibt, die Leute in eine falsche Sicherheit bringt, die Leute dazu bringt, nicht mehr wirklich in dieser engen Verbindung mit dem Herrn zu sein und sich von ihm prägen und erziehen zu lassen. Einer der führenden Vertreter dieser Hypergrace-Bewegung, dieser extremen, überdehnten, falschen Gnade ist Joseph Prince. Schon mal gehört? Ein Bestseller-Autor. Und du kannst in seinem Hauptstandardwerk, ich glaube Destined to Reign, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe es auf meinem Computer auf Englisch. Wenn ich den Laptop hole, kann ich die Passage zeigen. Er schreibt dort wirklich ziemlich fast wortwörtlich. Jemand fragt ihn, ja Pastor, wie kann ich unterscheiden, ob es der Heilige Geist ist, der mich von Sünde überführt, oder ob es der Teufel ist, der mich verdammt? Eine gute Frage. Die braucht eine gute Antwort, eine biblische Antwort, weil das sind Welten zwischen der Überführung des Heiligen Geistes und der Verdammnis durch den Geist der Anklage, durch den Teufel selber. Und das eine brauchen wir nicht und sollen wir abweisen und müssen sehen, dass wir frei sind von Anklage und frei sind vom Verdammnis. Aber das andere, die Erziehung, die Überführung des Heiligen Geistes, brauchen wir so dringend. Jeder geistliche Fortschritt beginnt damit, dass der Heilige Geist neu dich überführt und dir Dinge zeigt, die du bis jetzt toleriert hast, die du bis jetzt akzeptiert hast, die du bis jetzt normal fandest. Und der Heilige Geist sagt dir, das ist nicht christusgemäß, das gefällt Christus nicht. Und du wirst überführt und motiviert, das abzulegen, diese Täuschung, diese falsche Idee, diese falsche Haltung abzulegen. Und du nimmst Wahrheit an, du unterordnest dich der Wahrheit und so wächst du. Das nennt man Heiligung. Johannes 17,17, Jesus sagt, betet, heilige sie durch die Wahrheit. Wodurch werden wir geheiligt? Durch die Wahrheit, indem Wahrheit kommt. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und wenn wir denken, wir haben es geschafft, dann ist es nur eine kleine Ruhepause und dann geht es schon wieder weiter. Und die nächsten Dinge werden angesprochen vom Heiligen Geist. Und die verborgensten Dinge, bis hin Motive und so weiter, in unserem Herzen, kommen alle auf den Prüfstand. Und jedes Mal wieder neu. Wir dachten, oh, das ist okay. Und auf einmal sehen wir, es ist nicht okay. Und es gefällt nicht dem Herrn. Wir sehen einen neuen Aspekt seines Wesens. Und demzufolge lehnen und legen wir alte Dinge ab. Das nennt man Heiligung. Das ist ein lebenslanger Prozess. So, das war ein Einschub. Jetzt zurück zu dem Beispiel von Joseph Prinz. Ja, wie kann man jetzt unterscheiden? Was ist die Verdammnis des Teufels? Was ist die Überführung des Heiligen Geistes? Ganz einfach, sagt er, schreibt er. Der Heilige Geist kommt, wird niemals den Gläubigen von Sünde überführen. Wie bitte? Ich konnte es nicht glauben, als ich es gelesen habe. Wie kann jemand das so sagen? Was wird die Folge sein von dieser Idee? Wenn ich glaube, der Heilige Geist überführt niemals von Sünde, nur bei der Bekehrung. Bei der Bekehrung überführt der Heilige Geist dich von Sünde, dann bekehrst du dich und dann nie wieder redet er mit dir über Dinge, die in deinem Leben falsch sind. Was für eine groteske Lüge über das Handeln Gottes mit Menschen. Das sind absolute Basics. Das ist nicht hochkomplizierte Theologie auf der 17. Etage, wo keiner von uns irgendwie einen Plan hat. Das ist, was jeden Neubekehrten interessieren und interessieren muss und wo er Klarheit haben muss. Und dann fährt er fort und sagt, wir brauchen gar keine Überführung von dem, was falsch ist. Das wissen wir schon von alleine. Außerdem haben wir unseren Ehepartner und die sind schon sehr gut genug da drin, uns auf unsere Fehler hinzuweisen. Das klingt so nett, klingt auch ein bisschen spaßig, aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Es gibt mehrere Schriftstellen im Neuen Testament, die davon berichten, dass wir überführt werden von Sünde. Offenbarung, Jesus sagt, alle, die ich liebe, überführe ich und züchtige ich. Das ist ein wesentlicher Ausdruck der Liebe Gottes. So, wenn da jemand daherkommt und sagt, der Heilige Geist überführt dich von Sünde, dann führt er Gläubige in die Irre. Weil wenn sie das nächste Mal überführt werden, dann sagen sie, das ist nicht Gott. Das muss der Teufel sein. Und sie widerstehen der Überführung. Und demzufolge drehen sich im Kreis und werden nicht mehr verändert werden. Seht ihr, dass das eine fundamentale falsche Aussage ist, über wie Gott mit Menschen umgeht. Das ist nicht fortgeschrittene Theologie, das ist Basics. Das ist, was ein Neubekehrter ganz am Anfang hören muss. Der Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung ist sehr, sehr wichtig und der muss gelehrt werden. Verdammnis sagt, du bist schlecht, geh weg. Überführung sagt, da sind Dinge nicht in Ordnung. Und weil ich für dich bin, komm her und ich helfe dir. Und ich bring dich zurecht. Und es zieht uns näher zu Gott und es motiviert uns, den Kampf aufzunehmen und diese Sache zu überwinden und hinter uns zu lassen. Und es trennt uns niemals von Gott. Aber er beantwortet diese Frage auf eine fatale, falsche Art und Weise. Was wird die Frucht sein von dieser Art von Lehre? Und dieser Mann schreibt Bestseller, die auch auf Deutsch erhältlich sind und Leute verwirren. Nur weil er so eine coole Art hat, weil er so interessant auftreten kann, eine Persönlichkeit hat, die halt irgendwie ins Auge fällt. Aber wir richten nicht nach Persönlichkeit, wir richten nicht nach Stil, wir richten nicht nach solchen äußeren Dingen, sondern wir richten, wie wir das gleich noch sehen werden, ein gerechtes Gericht. Und andere in dieser Gnadenbewegung gehen noch weiter und die sind noch extremer und noch weiter weg von der Wahrheit und noch verrückter. Es gibt Leute in der Gnadenbewegung, die sagen, alle deine Sünde ist schon vergeben. Am Kreuz hat Jesus für deine Sünde bezahlt, was richtig ist. Aber was nicht bedeutet, dass dir deine Sünden vergeben sind. Dann ist allen Menschen auf der Straße schon ihre Sünde vergeben. Für was sollen wir dann ihnen noch predigen, wenn ihre Sünde schon vergeben ist? Nein, Vergebung ist möglich geworden durch das Opfer am Kreuz. Vergebung wird gegeben bei Umkehr. Es ist nicht etwas, was man als Blankoscheck hat und dann braucht man den Herrn nicht mehr. Und andere gehen so weit, dass sie sagen, es ist sogar Sünde, dem Herrn deine Sünde zu bekennen. Also da wird's richtig, richtig arg, teuflisch, satanisch, böse. Das lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, sich darüber weiter auszulassen. Aber solche Dinge sind heute erhältlich auf dem christlichen Markt. In Form von Büchern, in Form von YouTube-Filmchen und so weiter. In einem Hypergrace-Buch habe ich gelesen, wenn du glaubst, dass Sünde deine Beziehung zum Herrn beeinträchtigt, bist du religiös. Hallo? Ja, für was sind wir dann errettet? Was ist unsere Beziehung zum Herrn? Dass wir so weiterleben wie bisher und Gott kümmert unsere Sünde nicht, weil Gott schon auf Golgatha für unsere Sünde oder mit unserer Sünde alles gemacht hat, was jetzt passieren muss. Was ist das für eine Idee? Was ist das für eine Denkweise? So aus dieser Ecke kommt viel, viel, viel Verwirrung. Und das Zweite, was ich sehe, was ebenso auf anderer Ebene Verwirrung bringt, das ist diese ganze Geschichte mit dieser falschen Einheit. Diese ganze Idee, wir brauchen eine organisierte Einheit zwischen den Kirchen. Ich hatte schon erwähnt, diesen Slogan, 500 Jahre Trennung sind genug. Was für eine Idee. Ja. Einer der führenden Leiter im deutschsprachigen Raum hat gelehrt, vergesst bitte nicht, dass auch die evangelische Kirche zum Leib Christi gehört. Ja, hallo. Wie kommt man hinein in den Leib Christi? Durch eine Zugehörigkeit zu einer Kirche? Und dann noch durch die Zugehörigkeit zu einer Kirche, die das Wort Gottes mit Füßen tritt? Wie kommt man hinein? Wie wird man Teil des Leibes Christi? Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Wir könnten noch nicht einmal sagen, der BFB gehört zum Leib Christi, weil es sicherlich dort etliche Menschen gibt, die überhaupt nicht von Neuem geboren sind. Nur der geistige Standard ist so niedrig, dass das niemand bemerkt. Eine Organisation gehört nicht zum Leib Christi, es gehören nur Menschen zum Leib Christi. Und zwar nur Menschen, die von Neuem geboren sind. Nicht die sonntags zum Gottesdienst gehen, sondern die diese Erfahrung der neuen Geburt gemacht haben. Die und die alleine gehören zum Leib Christi. So was sollen solche Sprüche? Wir dürfen nicht vergessen, auch diese oder jene Kirche gehört zum Leib Christi. Ich gebe dir meine Definition von Ökumene. Ökumene ist ein satanischer Umerziehungsprozess, der dich blind machen soll für den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit. Das ist meine Definition von Ökumene. Ein satanischer Umerziehungsprozess, der dich blind machen soll für das wahre Evangelium, für das wahre Wort Gottes und der dich bereit machen soll, Lügen, die andere erzählen im Namen des Herrn, genauso zu akzeptieren wie das geschriebene Wort Gottes. Weil das sehen die ja auch so. Das hat ja Gott ihnen offenbart. Was willst du da sagen? Ja. Ich habe Leute getroffen, die haben mir gesagt, Gott hat mir gesagt, meine Babybesprenkelung, Sie sagen ein anderes Wort, das ich nicht benutze für Babybesprenkelung. Sie sagen Taufe. Aber ich will klar sein und ich will nicht zur Verwirrung beitragen. Und deswegen nenne ich nur Taufe das, was Gott Taufe nennt. Und ich weigere mich, etwas Taufe zu nennen, was Gott nicht Taufe nennt. So, ich habe dieses Wort Babybesprenkelung. Ja? Also diese Person sagt, Gott hat mir offenbart, dass meine Babybesprenkelung von ihm akzeptiert ist. Sorry, das war nicht Gott. Das war ein religiöser Geist. Weil Gott sein Evangelium nicht ändert. Wie kommt man in das Heil? Buße, Umkehr zum Herrn, lasst euch taufen. Das ist die Reihenfolge. Ohne Buße, ohne Umkehr gibt es keine neue Geburt. Und ohne neue Geburt ist ein mit Wasser besprenkeln vollkommen überflüssig und sinnlos. Und hat null Effekt. Manche Leute denken, ja Mensch, komm, lass uns doch nicht so eng sein. Die einen nehmen 3 Tropfen, die anderen eine ganze Badewasser, die anderen den Wannsee. Das ist doch egal, Hauptsache Wasser ist im Spiel und die nennen das Taufe. Ist das wirklich so egal? Dann komme ich demnächst, wie ich früher mal gefahren bin, mit meinem Polo und sage, hier ist mein Porsche. Und du sagst, wie Porsche? Das sieht doch jeder, dass das ein Polo ist. Nein, das ist ein Porsche. Nur weil ich das für ein Porsche halte, weißt du immer noch, dass das ein Polo ist. Und du sagst, hey, du bist ein bisschen verwirrt. Und es geht nicht um die Menge von Wasser. Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche lehren, durch die Taufe wirst du Kind Gottes. Und dann geht die Lüge weiter. Aus einer falschen Taufe kommt eine falsche Kirche. Und Lüge, die einmal in Gang gesetzt ist, geht weiter und weiter und weiter. Und aus einer falschen Kirche kommt dann eine falsche Einheit zwischen den verschiedenen Kirchen. Das sind alles überflüssige Gedankengebäude, die mit der Bibel überhaupt nichts zu tun haben. Und es gibt groteske Missverständnisse über Johannes 17, 21. Und Jesus hat nicht gesagt, alle, egal ob sie nur dem Namen nach glauben oder wirklich von neuem geboren sind, alle sollen eins sein. Das hat Jesus nie gesagt. Gott ist ein Gott von Trennung und nicht ein Gott von Vermischung. Das lernen wir so stark im Alten Testament. Und er warnt Israel davor, ja nicht freundschaftliche Beziehungen zu haben mit den heidnischen Völkern, weil die ihre Götter haben. Und dann die Söhne zu geben zu den Töchtern von diesen heidnischen Familien, weil früher oder später werden sie deren Götter übernehmen. Es fängt mit Beziehung an und am Ende endet es im falschen Gottesdienst, im Götzendienst. Und deswegen sagt er gleich von vornherein, keinerlei Gemeinschaft, keinerlei Vermischung. Gott ist gegen Vermischung und er hat sich nicht verändert. 2. Korinther 6. Ich weiß nicht, ob du dich noch an dieses interessante Wort von unserem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl erinnert. Also jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, hat er nach der Wende gesagt. Ein schöner Satz. Aber was heute passiert im Volk Gottes, es wächst zusammen, was nicht zusammengehört. Das ist das Problem. Vers 14, 2. Korinther 6, Vers 14, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft? Licht mit Finsternis. Die Gläubigen werden Licht genannt, die Ungläubigen werden Finsternis genannt. Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis, welche Übereinstimmung Christus hat Christus mit Belial? Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und jetzt tu mal da die 7 weg und vergiss mal, dass jetzt ein neues Kapitel kommt. Er redet immer noch vom selben Thema. Da wir nun diese Verheißungen haben, welche Verheißung? Dass Gott uns alles ist, dass wir ihn auf eine solche konkrete Art und Weise erleben, dass wir alles, was wir brauchen, in ihm finden. Da wir diese Verheißung haben, Geliebte, wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Man kann seinen Geist beflecken, genauso wie man auch in anderer Weise sich beflecken kann. Und wir beflecken unseren Geist, indem wir Lügen über Gott annehmen und so tun, als würden sie der Wahrheit entsprechen. Und das ist nicht unser Auftrag, sondern ganz im Gegenteil. So, nach dieser Vorrede komme ich jetzt zu dem Hauptpunkt. Was hat das alles? Welcher Witz habe ich jetzt verpasst? Der Hauptpunkt. Wie auch immer, erzähl es mir später, verwirrt mich jetzt nicht. Was ist der Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, im Geist Dinge zu beurteilen und der Furcht des Herrn? Wir fangen mit Jesus an. Matthäus 22, Vers 16, eine interessante Passage, die uns etwas sehr, sehr Wichtiges über Jesus sagt, über seine Gesinnung. Und hier sagen es die Feinde über Jesus, aber sie sagen es zu Recht. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, zu Jesus, und sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person des Menschen nicht an. Wie definieren sie hier Wahrhaftigkeit? Indem Jesus keine Rücksicht nimmt auf, die möchten gerne das hören und die möchten das nicht hören. Das, hat Jesus alles nicht interessiert. Er sagt, ich rede nicht meine Worte, ich rede die Worte, die der Vater mir gibt. So, Wahrhaftigkeit wird hier definiert als sich nicht abhängig machen von Menschen und von dem, was die gerne hören wollen und wie die es gerne hätten. Und diese Wahrhaftigkeit eben ist ein wesentliches Element der Furcht des Herrn, weil die Furcht des Herrn sucht die Ehre Gottes und will nicht Menschen schmeicheln und will nicht ihnen zum Munde reden. Johannes 5, Vers 30. Jesus bestätigt, was sie gesagt haben. An anderer Stelle. Mein Gericht ist gerecht. Denn, jetzt kommt die Begründung, warum die Urteile, die geistlichen Urteile von Jesus, warum die gerecht sind, warum die der Wahrheit entsprechen. Meine Gerichte sind gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Warum konnte er gerechte Urteile sprechen? Weil er nicht getrieben war von eigenen Dingen in seinem Herzen, sondern weil er nur ausgerichtet war auf den Willen Gottes. Jesaja Kapitel 11, wir haben diese Schriftstelle schon einmal angeschaut, aber wir wollen sie noch einmal uns vornehmen in diesem Zusammenhang. Das ist eine Prophetie auf Jesus. Und es heißt dort im Vers 2, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird die Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. So, hier wird gesagt, Jesus richtet, aber er richtet ein gerechtes Gericht, so wie wir das dann auch finden in Johannes 7. Und er fordert uns auf, ein gerechtes Gericht zu richten. Dieser Satz kommt, nachdem die Leute ihn beschuldigen, er ist mit dem Teufel im Bunde, also die in falscher Weise seinen Dienst einschätzen. Dann kommt dieser Satz von Johannes 7, 24, den viele, viele Christen nicht kennen. Das Einzige, wenn du sie fragst, was weißt du zum Thema Richten? Ja, ganz klar, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Das wissen alle. Und weil sie ihre Bibel nicht kennen, schließen sie daraus, Jesus hat Richten kategorisch verboten. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Derselbe Jesus, der Richten verboten hat, hat in Johannes 7, 24 Richten geboten. Ja, wie jetzt? Einmal hü, einmal hot? Ist er vielleicht doch verwirrt? Es gibt also ein verbotenes Richten und es gibt ein gebotenes Richten. Und den Unterschied musst du kennen. Und bis jetzt ist die geistliche Landschaft durchsetzt oder getränkt mit dieser Idee, Richten ist falsch, Richten ist böse, wir dürfen nicht richten. Sobald du etwas sagst über Roman Hütte oder über Joseph Prinz oder über irgendwas, die Leute kommen sofort oder schreiben E-Mails, Bruder, denk dran, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Also sie wollen damit sagen, egal wie falsch eine Sache ist, man darf nicht sagen, dass sie falsch ist. Das kann nicht sein, das ist nicht das Wesen Gottes. Das ist das Wesen von manchen Leitern, die gerne viel Ehre und Anerkennung haben wollen. Oh ja, es ist viele Jahre her, da kursierte nicht weit von hier eine schreckliche Lehre, eine sogenannte Befreiungslehre, die abgrundtief dämonisch war. Und ein wesentlicher Punkt in diesem sogenannten Prozess der Befreiung war, bevor man von Dämonen befreit wird, man muss seinen Verstand mit einem Akt des Willens den Dämonen übergeben. Das ist, was gelehrt wurde und das ist, was sie praktiziert haben. Und es war schwer, an diese Dinge ranzukommen, weil das wieder so nach diesem Prinzip war, unsere Sachen sind so kostbar, wir wollen nicht Perlen vor die Säue werfen, du musst erstmal durch diesen Prozess gehen, du musst erstmal diese Lehre am eigenen Leib erleben und dann kannst du auch das Konzept bekommen. Und du hast das Seminar nicht mitgemacht, du hast diese Art von Befreiung nicht durchgemacht, deswegen kriegst du das Konzept nicht und das ist alles unter Verschluss. Aber ein paar Leute sind aufgewacht und sind ausgestiegen und haben mir Kassetten und Konzept zugeschickt. Und ich konnte das studieren, ohne diesen Mist mitgemacht zu haben. Hätte ich sowieso nicht gemacht. So, dann habe ich ein Papier geschrieben und habe versucht, eine biblische Analyse von dieser abstrusen und gefährlichen und bösartigen Lehre zu machen. Und mit diesem Konzept sind wir hingegangen zu einem der führenden geistlichen Leiter in unserem Land, der sehr viel Einfluss hat und auch gerade in dem Bereich von Seelsorge und so weiter, Heilung irgendwie eine Stimme hat. Und wir sind hingegangen und gesagt, bitte, du hast eine Stimme im Land, lies dir das durch. Das ist, was jetzt hier die neue Welle ist. Lies dir das durch. Und wenn dir diese Argumente schlüssig sind und wenn du zu dem Schluss kommst, wie in diesem Papier, dass das eine bösartige Verführung und Täuschung der Gläubigen ist, bitte nimm deine Autorität, erheb deine Stimme und warne das Volk Gottes vor diesem Zeug. Er nahm das Papier in die Hand, hat es nicht mal durchgelesen und lächelte süffisant und sagte, wenn ich dazu Stellung nehmen müsste oder sollte, dann müsste ich ja zu so vielem anderen auch Stellung nehmen. Mir fehlen die Worte für eine solche verantwortungslose Haltung. Das Wort Gottes sagt, die Hirten sollen die Gläubigen lehren, Gutes und Böses zu unterscheiden. Und wenn du Gutes und Böses unterscheiden willst, dann musst du das Gute gut nennen und du musst das Böse böse nennen, sonst kannst du nicht unterscheiden und die Leute lehren zu unterscheiden. So, da war ein grotesker Mangel an Erkenntnis, wie gefährlich diese Lehre ist. Und wo kam dieser Mangel her? Ich mache mich unbeliebt. Ich verliere meine Zuhörerschaft. Ich oute mich. Ich sage, wo ich stehe. Also lieber halte ich meinen Mund und werde sogar noch von den Befürwortern dieses Wahnsinns noch akzeptiert. Aber bleiben wir beim positiven Beispiel, dass die Motivation, die jemand hat in seinem Herzen, entscheidend darüber ist, ob man fähig ist fähig wird zu unterscheiden oder nicht. Aber wir sind gerade bei Jesus und er sagt hier, richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Hier fordert uns Jesus auf, zu richten. Und du musst, um geistlich zu überleben, du musst Dienste und Strömungen und Bewegungen und Lehren, du musst die prüfen, du musst wissen, ist das gesund, kann ich mich darauf einlassen oder ist es etwas Gefährliches? Du musst diese Eigenschaft bekommen. Und solange du die nicht hast, sagte ich schon, häng dich an eine Leiterschaft und stöber nicht auf eigene Faust herum und inhaliere jeden Dreck, den du für Gold hältst. So, wie ist das? Es gibt Richten, das verboten ist, und es gibt Richten, das geboten ist. Wie kann denn das sein? Es gibt zwei verschiedene Arten. Wir dürfen nicht Menschen verurteilen, Menschen ablehnen, weil sie nicht so sind wie wir. Wir dürfen nicht von oben herab arrogante Urteile fällen. Das ist verboten. Aber Lehren, lehrmäßige Aussagen und Dienste, die diese Aussagen verbreiten, sollen und müssen wir beurteilen. Und dann da, wo du eine Stimme hast, in deinem Hauskreis, in deinem Freundeskreis, da musst du sagen, aus den und den Gründen lehne ich diese oder jene Lehre ab. Nicht mit emotionalen Urteilen oder Äußerungen irgendwie einfach nur dein Ablehnen zum Ausdruck bringen, sondern erklären, deine Gründe darlegen, warum du der Meinung bist, aus der Bibel ist diese und jene Aussage zu verwerfen. Und weil wir seit Jahrzehnten diese Stimmung haben im Land, dass Richten ganz was ganz Schlimmes ist. Und das darf auf keinen Fall sein. Und niemand darf sagen, das ist richtig, das ist falsch. Weil das ist schon Anmaßung, das ist arrogant. Wer kann schon wissen, was richtig ist? Und Leute üben sich in falscher Demut. Und sie sagen, ja, wer bin denn ich, dass ich jetzt sagen könnte, das ist richtig und was falsch ist. Das kann vielleicht mein Pastor, aber doch nicht ich. Wer bin schon ich? Ich sag dir, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes. Und das Wort Gottes sagt, du hast die Salbung und die Salbung lehrt dich alles. Du hast den wunderbaren Heiligen Geist. Und Jesus hat gesagt, er wird dich in alle Wahrheit leiten. Du bist nicht abhängig von der Meinung von Menschen. Und du musst auch nicht eins zu eins das übernehmen, was ich hier erzähle. Du musst in deiner Bibel forschen und prüfen und du übernimmst das, was du in deiner Bibel findest. Du übernimmst nicht einfach Sachen und renn nicht einfach los. Ja, der Henkel hat gesagt. Sondern werde überzeugt, ich habe es in meiner Bibel gesehen. Und dann sagst du, die Bibel sagt, die Wahrheit des Wortes Gottes sagt. Und dann hast du Autorität und dann bekommst du eine Stimme. Nicht einfach nur nachplappern. Das bringt überhaupt nichts. Es braucht Argumente, es braucht Überzeugung, es braucht klare Dinge aus dem Wort, die dir zeigen, die Sache ist falsch. Und manche Leute haben so ein sentimentales Bild von Jesus. Gerade neulich habe ich mich per E-Mail mit jemandem gestritten. Der wollte unbedingt mich dazu bringen, mit ihm übereinzustimmen. Jesus hat nie gerichtet. Ich sage, hallo. Schon mal Matthäus 23 gelesen. Ein vernichtendes Urteil spricht Jesus über den Dienst der Pharisäer. Er sagt nicht, die machen es ein bisschen anders als ich, aber wir wollen das Gleiche. Das ist nicht ganz mein Stil, aber doch irgendwie, wir arbeiten für dieselbe Sache. Ist das, was Jesus sagt? Nein, er sagt, ihr geht durch die ganze Welt und versucht einen zu finden. Und wenn ihr einen gefunden habt, ihr macht aus ihm einen Sohn der Hölle. Das heißt, die arbeiten für Satans Zwecke, die arbeiten gar nicht für Gott. Die glauben, die arbeiten für Gott, aber sie arbeiten für den Teufel. Das ist, was Jesus sagt. Gibt es eine krassere Form von Richten als das? Was kann man noch Schlimmeres sagen über einen Dienst? Ihr denkt, ihr dient Gott und ihr dient dem Teufel. Das ist eine völlige Bankrotterklärung, ein vernichtendes Urteil über diesen Dienst. Und Paulus in 2. Korinther 10 oder 11, er spricht über die falschen Apostel. Und was sagt er? Sie sind Diener Satans. Heute gibt es diese Idee, du weißt ja, wir wollen nicht so auf das schauen, was uns unterscheidet. Lass uns sehen auf das, was wir gemeinsam haben. Ach, das klingt aber nett. Ja, was haben wir denn zum Beispiel gemeinsam mit dem Teufel? Der glaubt an die Schöpfung, wir auch. Der glaubt mehr als wir an das, was passiert ist auf Golgatha. Der glaubt an Gott. Der weiß, dass Gott die Wahrheit ist. So, wir haben eine Menge Dinge mit ihm gemeinsam. Er glaubt mehr als viele Gläubige, dass die Bibel das Wort Gottes ist. So, wir haben eine Menge gemeinsam mit dem Teufel. Ja, warum machen wir nicht gemeinsame Sache? Weil etwas Wesentliches unterscheidet. Es ist naiv zu sagen, wir schauen nur auf das, was wir gemeinsam haben. Nein, die wichtige Frage ist, oder der wichtige Punkt ist, wir müssen auf das Unterscheidende schauen. Was unterscheidet uns von Zeugen Jehovas? Was unterscheidet uns vom Teufel? Und da ist das eine, die Teufel glauben. Aber sie wollen nicht gehorchen, sie unterordnen sich Gott nicht. Und sie werden für immer verdammt werden. An dieser wichtigen Stelle, was ihr Herz angeht, ist der gravierende Unterschied. Neben all den vielen Gemeinsamkeiten, es ist naiv zu sagen, wir schauen nur auf das Gemeinsame. Lass uns schauen auf das Unterscheidende. Was ist der entscheidende Punkt, was uns unterscheidet? Von solchen, die behaupten, sie tun das Werk Gottes. Was ist der Unterschied? Wir sehen die Gemeinde in Ephesus. Jesus lobt sie. Sie konnte Böse nicht ertragen. Hey, die waren intolerant, weißt du das? Weil nicht bereit zu sein, zu ertragen, ist intolerant. Toleranz kommt von ertragen. Heute ist der Sinn aber schon völlig verdreht und jetzt ist, wenn du etwas nicht akzeptierst, dann bist du nicht tolerant. Begriffe werden verändert, das nennt man Propaganda. Begriffe kriegen eine neue Bedeutung, das ist Propaganda. Und aus Ertragen einer anderen gegenteiligen Meinung wird auf einmal der Zwang, du musst die akzeptieren als genauso richtig wie deine. Und übrigens, das ist die Plattform, auf der die Evangelische Allianz sich trifft. Das ist die Plattform, auf der die Ökumene sich trifft. Du kannst als Baptist deine Überzeugung haben von der gläubigen Taufe mit Wasser und voll untertauchen und so weiter. Aber du darfst nicht am Tisch sagen, hey Priester und hey Pfarrer von der Landeskirche, was du da Taufe nennst, ist Gott ein Gräuel, es ist eine Lüge, es ist nicht Taufe. Das darfst du nicht sagen. Du darfst deine Überzeugung haben. Aber du darfst sie nicht äußern in der Weise, dass dann unterm Strich rauskommt, das, was die anderen Taufe nennen, ist gar nicht Taufe. Das darfst du nicht sagen. Das ist die Plattform der evangelischen Allianz. Toleranz. Du musst das aushalten, dass andere was anderes glauben, auch wenn es dem Wort widerspricht. Und du musst deinen Mund halten und Frieden habt ihr untereinander und könnt gemütlich euren Kaffee schlürfen. Und das nennt man dann Einheit. Das ist Verrat am Evangelium. Nichts anderes. Es ist Verrat am Evangelium. Und wenn wir so tun, als würden wir etwas akzeptieren, was wir nicht akzeptieren dürfen, dann machen wir uns selber schuldig an der Wahrheit. Und ich habe geistliche Leiter gesehen, die das ein paar Jahre lang mitmachen. Die sind so verwirrt, dass sie nicht mehr rechts und links unterscheiden können. Ich habe einen Grund, warum ich sage, Ökumene ist ein satanischer Umerziehungsprozess, der dich dahin bringen soll, Lüge gleichwertig mit der Wahrheit zu halten und nicht mehr zu unterscheiden. Um das geht es dem Feind. Okay, kommen wir zurück zu diesem Hauptgedanken. Ich bin noch nicht durch, das kommt noch was ganz Wichtiges. Wenn eigene Interessen im Spiele sind, ist die Fähigkeit, geistlich klar zu sehen, nicht mehr gegeben. Ich gebe euch ein interessantes Beispiel aus dem Worte Gottes. 1. Timotheus, Kapitel 5. Hier geht es um Timotheus, der jetzt gesandt ist von Paulus im apostolischen Dienst. Und er soll dort Aufsicht üben über verschiedene Gemeinden. Und jetzt kommt die Anweisung, wie er sich verhalten soll, wenn jetzt Anklagen aus der Gemeinde kommen gegen einen Ältesten. Ja, das muss ja geklärt werden. Und in neutestamentlichen Zeiten hat man nicht wie in der charismatischen Gemeinde gemeint, der Pastor ist das Ende der Fahnenstange und der ist Angeklagter und Richter und Staatsanwalt und Henker in einer Person. Da gab es Gewaltenteilung. Was ist bei dieser One-Man-Show und ich bin der Oberste und taste den Gesalbten des Herrn nicht an, was es da nicht gibt. Da wird der Pastor angeklagt und dann wird derjenige, der klagt oder Klage hat, wird eingeschüchtert. Ja? Habt ihr den Satz schon mal gehört? Taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Wer hat diesen Satz schon mal gehört? Eine Keule, mit der Menschen mundtot gemacht werden. Und weißt du, dass diese Phrase nur einmal in der Bibel vorkommt und sie kommt in einem völlig anderen Zusammenhang vor. Das hat mit Leiterschaft und Autorität oder sowas überhaupt nichts zu tun. Es ist Gott selber, der heidnischen Nationen warnt, seinen Augapfel, den Gesalbten Israel anzutasten. Das hat überhaupt nichts mit Leiterschaft zu tun. Und diese eine Phrase wird genommen und darauf wird ein Autoritätsverständnis aufgebaut, was absolut zerstörerisch ist. Und wie viele Probleme haben wir gehabt in den letzten Jahrzehnten mit missbrauchenden Leitern? Wie viele Probleme haben wir gehabt? Und so viele Leute sind kaputt gegangen, sind verwundet. Nun gut, es ist auch ihre Aufgabe, ihr Herz zu bewahren in all dem und auf eine richtige Art und Weise zu reagieren. Es ist nicht nur eine Seite, es ist auch die andere Seite, die man sehen muss. Ja? Aber trotzdem, es gibt so viel Zerstörung. So, also hier gibt es Klage gegen einen Ältesten. Wieder einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Nee, wir müssen erstmal, doch. Die da sündigen, weise zu überführe vor allen, auf das auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge ernstlich vor Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Also stärker kann er hier seinen geistlichen Sohn Timotheus nicht warnen. Ernstlich vor Gott und den auserwählten Engeln. Du darfst da diese Sachen nicht klären mit einem Vorurteil in deinem Herzen. Du darfst nichts nach Gunst tun. Was bedeutet das in der Praxis? Also einer der Ältesten ist ein wohlhabender Geschäftsmann, hat ein schönes stattliches Ansehen mit Swimmingpool und Diener und wunderbares Essen und alles. Und jedes Mal, wenn Timotheus zum Dienst kommt, er steigt natürlich da ab und genießt die angenehmen Seiten des Dienstes und die Gastfreundschaft dieses Bruders. Der Bruder wird sein Freund. Und auf einmal kommt die Situation, die Leute in der Gemeinde haben eine Klage gegen diesen Ältesten. Und jetzt geht's los. Und er könnte überlegen, wenn ich jetzt den Fall ernsthaft untersuche und feststelle, dieser Älteste hat wirklich gesündigt und ich muss ihn zurechtweisen, sogar noch vor allen, dann könnte es auch sein mit dem Swimmingpool und dem Lachs zum Frühstück und all den wunderbaren Annehmlichkeiten. So, ich muss hier aufpassen, dass ich mir nicht verscherze. Sowas ist gemeint. Nichts nach Gunsten. Das ist mein Freund, der kann nicht schuldig sein. Das muss der andere sein. Vorurteile. Er muss die Sache untersuchen im Heiligen Geist. Und er kann sie nur untersuchen, wenn sein Herz frei ist von eigenen selbstsüchtigen Motiven. Das ist der Punkt hier. So, das ist eine powervolle Schriftstelle, die sagt, die Fähigkeit, geistig zu unterscheiden, hängt zusammen mit der Motivation deines Herzens. Warum kann ein Brian McLaren, einer der führenden Köpfe der Emerging Church-Bewegung, warum kann er nicht wie alle anderen oder wie die allermeisten ein Bibelstudium über Homosexualität machen und sagen, es ist ganz klar, es ist Gott ein Gräuel, es gefällt ihm nicht, es ist eine Sünde, es ist nicht akzeptabel in Gottes Augen. Nein, dieser Mann Gottes, der so studiert ist, der so viel gelesen hat, der so viel weiß, der über viele Jahre selber Pastor gewesen ist, er stellt sich hin und sagt, wir können nicht abschließend sagen, wie Gott die Sache beurteilt. Lass uns mal ein paar Jahre ins Land gehen lassen. Wir machen ein Moratorium und wir forschen dann in der Schrift und dann später, dann kommen wir mit unserer Meinung. Diese Jahre seines Moratoriums sind längst vergangen und der Mann hat sich nie wieder geäußert dazu. Aber in seinen eigenen Reihen des Emerging Churches gibt es schwule Pastoren und Pastorinnen. So, er hat ein Urteil getroffen, aber nicht sich dazu geäußert. Warum? Er möchte seine Zuhörer nicht verlieren. Er möchte nicht dastehen als einer, der einen klaren Stand hat und Leute, die damit nicht übereinstimmen, sagen, hey, der Mann hat keinen Durchblick. Nein, er möchte sich alle Optionen offen halten. Ganz ähnlich wie der Politiker, den ich vorhin genannt habe, der große Kompetenz hat in Seelsorge. Er will nichts dazu sagen. Ich kenne zwei Männer Gottes, mindestens zwei, die in der Seelsorge den Mariengeist austreiben. Und die nicht einmal öffentlich Stellung nehmen und sagen, wie gefährlich das ist und dass man nichts damit zu tun haben muss. Warum tun die das? Weil sie offene Türen haben in der katholischen Kirche und weil sie ihr Klientel nicht verbrennen wollen. So alles geschieht im Geheimen. Ist das nicht ekelhaft? Da wird uns übel bei so viel Heuchelei. Und was denkst du, wie Gott da wird? Eine Meinung zu haben und sie dann nicht zu äußern, weil es könnte uns Nachteile bringen, ist ekelhaft und zeigt einfach, wie viel Selbstsucht in der Motivation im Dienst ist. Und da ist kein Verlangen. Ich will die Schafe warnen, ich will ihnen helfen, einen geraden Weg zu gehen. Gott hasst so etwas. So hier sehen wir den Zusammenhang zwischen reiner Motivation, zwischen Furcht des Herrn und der Fähigkeit, ein klares Urteil zu sprechen. Wenn Timotheus hier auf diese Warnung nicht achtet, wenn er nach Gunst geht, ah, das ist mein Freund und der ist immer so nett und ich will, dass da nichts zwischen uns kommt, ja, dann ist er nicht imstande, ein gerechtes Urteil zu sprechen. Und darum wird er so eindringlich, so ernstlich gewarnt. Es gibt noch einen interessanten Nebengedanken hier, den ich auch erwähnen möchte. Der liegt ein bisschen abseits vom Thema oder von diesem Hauptgedanken, Furcht des Herrn, Unterscheidung, aber der ist auch sehr, sehr wichtig. Schau mal hier, die Sündigen, ja, das können die Kläger sein, das kann aber auch der Älteste sein, ja, oder mehrere Älteste, die Sündigen überführe vor allen, auf das auch die übrigen Furcht haben. Die öffentliche Verurteilung von Sünde bewirkt, dass der Geist der Furcht des Herrn auf die Gemeinde kommt. Gottes Gericht, öffentliches Gericht über Sünde bewirkt, dass Furcht des Herrn über die anderen kommt. Das ist ein wichtiges Prinzip. Deswegen, wenn eine Gemeinde jemanden ausschließt, sie muss ganz genau erklären, ohne ins Detail der Sünde zu gehen, warum diese Person jetzt ausgeschlossen ist. Und nicht einfach nur so, ja, wir haben den überredet und der hat da seinen Austritt erklärt oder irgendwie so ganz elegant, damit wir nicht diejenigen sind, die ihn ausschließen. Es gibt sogar die Gemeinden, die haben die Praxis, die glauben, da muss die Versammlung abstimmen, ob man den jetzt ausschließen soll. Das heißt also, Babys, die keinen Plan haben, die überhaupt nicht unterscheiden können, die dürfen jetzt mitentscheiden und haben vielleicht die entscheidende Stimme und dann geht es 51-50 und dann geht der Ausschluss nicht durch. Wie kann denn sowas sein? Das funktioniert in unserer Demokratie, aber das funktioniert nicht in der Gemeinde, ihr Lieben. Und wie viele Leute, wenn es solche Abstimmungen gibt, ich habe das erlebt, schalten dann auf neutral und machen Stimmenthaltung. Sie wollen nicht schuldig sein und nicht teilhaben an diesem Ergebnis. Also diesen Person muss jetzt ausgeschlossen werden. Sie wollen sich bedeckt halten und outen sich nicht. Hallo. Wenn wir Vertrauen haben in unsere Älteste und die haben monatelange Gespräche gehabt und haben mit diesen Leuten gerungen und sie angefleht, umzukehren und zum Schluss kommt das Ergebnis heraus, diese wollen nicht umkehren. Dann warum sollten wir unseren Ältesten misstrauen? Warum sollten wir jetzt Partei ergreifen für diese armen Menschen, denen jetzt Unrecht geschehen ist? Und all diese ganzen seelischen Dinge schwappen da auf einmal hoch. Hallo, was heißt, dass wir Älteste haben? Was heißt das, dass wir ihnen Vertrauen entgegenbringen und dass wir für sie beten und dass wir ihnen erlauben, einfach der Gemeinde Schutz zu geben? So, das ist ein wichtiger Punkt. Öffentliche Geißelung von Sünde bringt Furcht des Herrn über die Gemeinde. Vielleicht das markanteste Beispiel dafür findest du in Apostelgeschichte Kapitel 8, Ananias und Sapphira. Ja? Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Ja? Die haben ja nicht in dem Moment, als Petrus sie konfrontiert hat, den Heiligen Geist belogen. Das haben sie ja schon Tage vorher schon festgemacht. So werden wir das machen. Wir nehmen einen Teil von dem Geld, und den behalten wir für uns. Und wir tun aber so, als würden wir alles geben. Das war ihre Lüge. Und Petrus sagt, ja, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Nicht die Gemeinde. Ihr habt den Heiligen Geist belogen. Das haben sie schon Tage vorher gemacht. Jetzt ist die Frage, warum hat Gott tagelang gewartet bis zur nächsten Versammlung und dann live im Gottesdienst mit Webstream diese Leute gerichtet? Warum? Hätte das doch auf eine elegante Art und Weise lösen können, während sie am Sonntagabend ihren Tatort anschauen und dann sagt er so, jetzt ist Schichtende, beide kriegen einen Herzschlag und dann sind sie weg. Und am nächsten Sonntag wird verkündigt, bedauerlicherweise, unsere beiden Geschwister sind synchron, auf unerklärliche Weise, bei bester Gesundheit zum Herrn gegangen, so neigen wir unsere Häupter und beten wir jetzt in Ehrfurcht oder irgend so was. Warum im Gottesdienst? Warum vor allen? Damit klar ist für jeden, wenn die vorm Fernseher eingeschlafen werden und nicht wieder aufgewacht werden. Was hätte der Arzt auf den Totenschein geschrieben? Programm war todlangweilig oder was? Was steht dann da? Ja? Aber jetzt im Gottesdienst, nachdem Petrus dieses Wort des Urteils gesprochen hat und der Mann fällt tot um. Jeder hat gewusst, das war nicht der persönliche Ärger von Petrus, das waren Worte gesprochen in der Vollmacht des Heiligen Geistes und das waren Worte Gottes und Gott hat diese Worte zu Taten werden lassen und Gott hat Ananias gerichtet. Und dann gibt's diese Aussage, große Furcht kam über alle, die es hörten. Und das ist Furcht des Herrn, das ist nicht Angst. Denn am nächsten Sonntag war der Gottesdienst nicht leer. Wenn die Angst gehabt hätten, du, wir haben jetzt hier irgendwie wild gewordene Sektenführer, die töten die Leute im Gottesdienst, nichts wie weg, wir brauchen eine andere Gemeinde. Nein, Furcht heißt, vor dem Gottesdienst, Schatzi, lass uns nochmal bedenken, ist alles in Ordnung? Du weißt ja, was letzten Sonntag passiert ist und ist da irgendwas ungeklärt? Komm, wir beten mal, wir fragen den Heiligen Geist und dann geht man mit gutem Gewissen in den Gottesdienst. Siehst du den Unterschied zwischen Angst und Furcht des Herrn? Ja, Angst würde die Leute wegtreiben, aber Furcht des Herrn bringt Respekt, Vorsicht. Ein Element von Furcht des Herrn ist ganz vorsichtig. Denkt an mein erstes Bild, auf dem Geländer am Abgrund rumtänzeln für das Selfie. Ja? Wir sind ganz, ganz vorsichtig. Wir wissen, das ist hier kein Spaß. Vorsicht, aber nicht Ängstlichkeit. Das ist ein wichtiges Prinzip. Sünde wird gerichtet in der Gemeinde. Und das wird bewirken, dass Furcht des Herrn auf die anderen kommt. Und sie kriegen die Idee, hey, hier kann man nicht machen, was man will. Hier geht es nicht darum, pünktlich treu am Sonntag zu kommen und den Stuhl zu wärmen. Hier geht es um mein Herz, hier geht es um mein Leben. Früher gab es ein Wort, das heute, glaube ich, aus dem christlichen Duden gestrichen ist. Das nannte man Gemeindezucht. Kann sich von den Älteren noch jemand an dieses Wort erinnern? Ja, doch, ein paar können noch. Aber wo gibt es noch Gemeinden, in denen das praktiziert wird? Ich kenne Gemeinden, da kannst du in Unzucht leben. Heute nennt man das eine Beziehung haben. Was für ein netter Ausdruck. Ja? Da fängt schon in der Sprache der Betrug an. Ja? Statt die Dinge zu nennen, wie Gott sie nennt, man sagt, die haben eine Beziehung. Beziehung ist doch was Positives. Und sie dienen im Lobpreis zusammen. Und alle wissen das und die Leiterschaft weiß das und kein Problem. Hallo? So weit sind wir heute. Und dann musst du dich nicht mehr fragen, warum in einem Gottesdienst einer solchen Gemeinde keine Gegenwart Gottes mehr ist. Und warum der Soundmensch am Mischpult alle Hände voll zu tun hat, um irgendwie voll synthetisch irgendwie ein Salbungsimitat irgendwie mit viel Hall und Sound und so irgendwie zusammenzumischen, damit bloß keiner merkt, Gott ist gar nicht mehr im Haus. Es gibt Gemeinden, wo Gott sich weigert, am Sonntagmorgen zu kommen. Ich war in solche Gemeinden. Und immer nur einmal. Und in solchen Gemeinden bekomme ich eine Salbung. Bulldozermäßig. Und da geht das Schwert des Herrn durch die Versammlung, wo ich selber manchmal gewaltig Furcht bekomme. Denke, oh, Gott ist wirklich hier, meine Güte. Lieben, wenn Gott kommt und da sind Dinge nicht in Ordnung, dann kommt Ehrfurcht vor Gott. Und das ist, was wir brauchen. Einen der ehrfurchtsvollsten Momente, die ich in meinem christlichen Leben jemals erlebt habe, ist folgende Situation gewesen in einer Gemeinde. Der Heilige Geist wirkte und einige Menschen fingen an, Sünde zu bekennen. Da war nicht der Aufruf, da war nicht die Aufforderung, aber die spürten den Drang und sie kamen nach vorne und haben Sünde bekannt dort. Und mit jedem Sündenbekenntnis wurde die Atmosphäre irgendwie dichter. Und dann passierte Folgendes. Ein junger Mann von ganz hinten kam nach vorne gewankt. Und als er vorne war und er war so überwältigt und so in dieser Überführung, er konnte kaum sprechen, konnte das kaum zu Ende sagen. Und er bekannte dort, dass er vor vielen, vielen Wochen, als der Korb durch die Reihen ging, sich 1000 D-Mark aus dem Opferkorb genommen hat. Und in dem Moment, als er das bekannte, und das lag Wochen zurück, als er das bekannte, haben die Leute begriffen, die einzige Möglichkeit, warum das jetzt passiert, ist, dass Gott selber ihn am Haken hat und hat gesagt, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt kommst du nach vorne und jetzt packst du aus. Niemand hat es gewusst, aber ich habe es gesehen und du wirst es jetzt der ganzen Gemeinde sagen. Keiner hat die Idee gehabt, ach, ein netter Programmpunkt in unserem abendlichen Programm. Ja, schön, dass man das auch noch eingebaut hat. Jeder hat gewusst, Gott ist hier und Gott hat ihn am Haken und der konnte kaum zu Ende sprechen. Und als er sein Bekenntnis gemacht hat, der brach zusammen wie ein kleines Kind und hat geheult und geheult und geheult. Und in dem Moment, als er seine Sünde bekannt hat, weißt du, was passiert ist? Ich werde das nie vergessen. Schrille Schreie kamen aus der Versammlung. Ganz spontan, ohne Aufforderung. Der Schrecken des Herrn kam über die Versammlung. Die Leute haben kapiert, Gott gibt's wirklich. Der ist wirklich da. Der richtet wirklich Sünde. Das war ein solcher Moment. Ich werde es nie in meinem Leben vergessen. Der Schrecken des Herrn kam über die Gemeinde. Nicht Angst, dass sie alle weggelaufen sind. Aber wir standen da und man hat überlegt, soll ich jetzt noch atmen oder besser das Atmen erstmal einstellen für eine Weile. Ja? Es war so ein heiliger Moment. Ihr Lieben, das ist, was wir wieder brauchen. Das ist uns abhandengekommen. Und die den Herrn fürchten, haben keinen Mangel. Und durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Und es wird voll mit Gütern. Wo sind diese Güter? Paulus sagt, wenn wir zusammenkommen, oder wenn ihr zusammenkommt, jemand prophezeit, da ist ein Ungläubiger da. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und er bekennt, Gott ist wahrhaftig unter euch. Diese Dimension von Herzensdurchdringung und Überführung, das ist, was wir wieder brauchen. Und das hat was mit dem Verständnis zu tun, wer ist Gott. Das hat etwas mit Leiterschaft zu tun, die restlos freigesetzt ist von Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Und das hat etwas zu tun mit klarer, entschiedener, liebevoller, radikaler Verkündigung mit Nulltoleranz für Sünde. Damit hat das alles zu tun. Und wenn diese Mixtur zusammenkommt, dann kommt die Frucht des Herrn über eine Gemeinde. Und mein Ziel für dieses Seminar ist, dass ihr in dieser Gemeinde das bekommt und dann andere Gemeinden anzeigt. Das ist mein Ziel. Wenn ihr nur sagt, war nett, ja, ein paar neue Bibelstellen, interessant. Wenn das nicht zu einer Veränderung führt in der Entschiedenheit, in der Ernsthaftigkeit, in der Ziele, die ihr habt und die ihr anstrebt und für die ihr betet, dann war das alles umsonst. Das Ziel ist nicht zu informieren über Furcht des Herrn. Das Ziel ist, dass mehr Eifer kommt für Furcht des Herrn. Und wenn Eifer kommt für Furcht des Herrn, kommt die Furcht des Herrn. Niemand will mehr, dass wir das haben als Gott selber. Nicht wir warten auf ihn, er wartet auf uns. So. Um diesen Segen geht es, dass wir Gott kennenlernen, dass wir frei sind von unseren eigenen Motiven und Wünschen und Vorstellungen, dass wir Gott wirklich kennenlernen als Richter, der richtet unsere Gedanken und Gesinnungen, sprich unsere Motive des Herzens und uns reinigt, um wir die richtigen Dinge tun mit der richtigen Motivation. Es reicht Gott nicht aus, dass wir die richtigen Dinge tun. Wir sollen die richtigen Dinge tun aus der richtigen Motivation. Man kann die richtigen Dinge tun für seine eigene Ehre. Und das wird nichts bewirken, weder für uns noch für die anderen. Das ist, was wiederhergestellt werden muss. Die Reinheit im Herzen. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. So der Zustand des Herzens hat etwas zu tun mit dem Maß der Klarheit, wie wir die Herrlichkeit Gottes sehen oder die Herrlichkeit Christi. Und er sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Wir sollen die Herrlichkeit eines gerechten Richters sehen, eines unbestechlichen Jesus, den man nicht irgendwie auf seine Seite ziehen kann, den man nicht über den Tisch ziehen kann, der gerecht urteilt, der sich von niemandem irgendwie was vorschreiben lässt. Und alle seine Urteile sind gerecht. Wenn wir diesen Jesus sehen, kommt Ehrfurcht. Und wir wandeln vorsichtig vor ihm und dann auch voreinander. Das ist das Ziel, um das geht es. Und dann wird Gott keinerlei Bedenken haben, seine Beglaubigungen zu geben zu dem, was wir sagen. Und diese Dimension, wir sprachen vorhin in der Fragestunde, diese Dimension der Zeichen und Wunder wird zurückkommen. Aber jetzt diesen Teil auszulassen und sich zu konzentrieren, wie kommen wir in das Übernatürliche und wie können wir da arbeiten mit dem Heiligen Geist und wie können wir sehen, dass die Kraft Gottes wirkt, das zu suchen, ohne Dieses im Zentrum zu haben, ist super gefährlich, weil es haufenweise Techniken gibt, die angeboten werden und die kommen aus dem New Age. Dort kannst du Techniken lernen, wie du in das Übernatürliche kommst. Das hat nichts mit Heiligen Geist zu tun. Es braucht keine Techniken, sondern es braucht eine Hingabe, es braucht Gehorsam, es braucht ein Herz, dass man sich zur Verfügung stellt für Gott und sagt, egal was die Folgen sind und was daraus wird, ich will dir gehorsam sein. Das ist das Zentrum und alles andere ist dem nachgeordnet. Fülle von Heil und von Weisheit und Power und alles wird im Haus sein, aber der Schatz ist die Furcht des Herrn. Das ist das Zentrum, das ist der Schatz. Und jede Lehre, die ganz offensichtlich nicht zum Ziel hat, diesem Zentrum näher zu kommen, ist nicht hilfreich. Das Merkmal der gesunden Lehre ist, sie ist nach der Gottesfurcht. Das ist das Merkmal von gesunder Lehre. So frag dich, gib mir das mehr Ehrfurcht, gib mir das einen klaren Blick für Jesus und ein tieferes Verlangen nach Reinheit, bringt mich das mehr in Anbetung. Das ist die Frage. Und wenn wir dem nachgehen, dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Amen. Doch schon fertig. Seid gesegnet. Und Vater, hilf du, dass wir aus all diesen Frömmigkeiten und religiösen Klischees rauskommen, dass wir diese Lügen, die uns einschüchtern wollen, wie du sollst nicht richten und andere Dinge, dass wir die durchschauen und durchschauen, was ist die Absicht von solchen Parolen und solchen Ansagen und das überwinden durch Hingabe an dein Wort. Du willst, dass wir nicht jeden Mist gutheißen und du willst, dass wir eine Stimme werden, die anderen helfen können, sich zu bewahren vor der Täuschung, vor dem Imitat, vor den falschen Salbungen, vor den falschen Lehren, vor den falschen Diensten, vor den Wölfen, vor den Satansengeln. Und du wirst eine Gemeinde dir bauen, die an dir hängt, die Jesus von ganzem Herzen liebt und ihm nachgeht und die nicht beeindruckt ist von Zahlen und übernatürlichen Manifestationen, sondern die geleitet ist vom Heiligen Geist und die im Geist aufgrund ihrer Herzenshaltung, aufgrund der Furcht des Herrn in ihrem Herzen unterscheiden können und sagen, das ist ein gesundes Ding und das ist etwas, was mich in den Abgrund führt und ich habe nichts, aber nichts damit zu tun. Hilf du uns, dich zu suchen, dich kennenzulernen und ein Herz zu haben für die Wahrheit, für das, was du uns hier vorlegst, als Furcht Gottes, um fähig zu werden, zu unterscheiden und uns zu bewahren und viele andere zu bewahren. Und danke, danke, danke für deine Geduld. Danke, dass du uns bewahrt hast, dass wir in diesem ganzen Mist, der im Moment auf dem Markt ist, noch nicht untergegangen sind, sondern dass wir den Kopf nach oben haben können. Wir danken dir für deine Gnade und wir brauchen für die Zukunft mehr Gnade. Und die ist da und wir wollen sie nehmen und wir demütigen uns und erkennen an, ohne dich werden wir in diesem Wust untergehen, aber du wirst uns führen und du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben und von dem machen wir uns abhängig. Danke, Vater, für deine Liebe. Amen. Amen, Amen.